Das vierte Auge. Jean Tardieu klagt. Das liest sich höchst amüsant. Wie träge das Wort ist, hebt er an. Ich brauche Wörter, die sprühen, andere, die brennen, andere, die kühlen. Verständlich, denn Tardieu benötigt dringend eine sprachliche Sonderration. Er will Bilder beschreiben, Bilder von Manet, Cézanne, Klee, Max Ernst. Da kann er nicht einfach auf Wörter zurückgreifen, die auf der Straße liegen, abgenutzt und ausgelaugt. Nein, mit dem Griff in solch abgegriffenes Wörterreservoir kann er den Bildern nicht adäquat begegnen. Stattdessen schreibt er, zu lesen in dem Band »Mein imaginäres Museum« aus dem Jahr 1965, in dem einige der Texte Tardieus vereint sind, »Die Worte, die mir vorschweben, gibt es nicht. Ich muss Mischungen bekannter Gewürze im Munde zerkauen, um vielleicht das Aroma zu finden, das ich suche. Ich unterschachte, ich multiklamiere, ich versehfache, ich überwittere, ich vertastfache, ich klittere. Und das alles jeweils mit Ausrufezeichen versehen, was durchaus auf einen seelischen Notstand schließen lässt. Der Mann stand unter Druck. Sollte ich denn mit Worten malen können, fragt der Dichter, und wenn ja, mit welchen? Schließlich müssen sie vor allem das Unsägliche, das dahinter ist, so drückt er es aus, abermals mit Ausrufezeichen, umfassen. Das Ergebnis seines Ringens sind, wie soll ich es nennen, Sprachmäander. Tardieu umkreist, umreißt seine Gegenstände, dringt in sie ein, schreibt, was er sieht, fühlt. Gleichwohl verrät er nie ihre Geheimnisse, auch wenn ihr sie ahnt. Ein Zitat als Beispiel. Unter dem Titel »Plissierte Wüste« schreibt Tardieu zu Max Ernst, »Diese ganze hübsche Welt taucht in den Lücken auf und zeigt lauthals lachend auf mich, der ich, in kalten Schweiß gebadet, in der klarsten Nacht erwache. Aber Hand in Hand mit der Drohung und der Gefahr domptiere ich das Unbekannte, das überall ist.« Der Dompteur hält sich so weit zurück, dass Raum bleibt für die imaginären Museen im Kopf der Lesenden. Auf diesen Raum, pointiert gesagt auf die Leere, komme ich noch zu sprechen. Werden das Verhältnis und die Wertigkeit von Texten versus Bildern diskutiert, ist die Leere Dreh- und Angelpunkt. Ein schräges Bild, ich weiß, doch passend zu der paradoxen Frage, auf die sich die Auseinandersetzung zuspitzen lässt. Wer kann die Leere besser herstellen? Ein Maler? Oder ein Dichter. Bleiben wir erst einmal bei dem Offensichtlichen, zum Beispiel bei der Chronologie. Sie ist eindeutig. Zuerst gab es die Bilder, dann Jean Tardieus Texte. In Bezug auf Jean-Paul verhält es sich umgekehrt. Am Anfang war die Prosa, gesättigt mit bildhaften Szenerien, voll surrealer Anklänge, theatralisch, fantastisch, visionär, satirisch, zentrale Themen und Metaphern, immer aufs Neue auffächernd. Sie wissen schon. Wenn nicht, dann gibt es nur eines. Lesen Sie Jean-Paul. In der Einleitung zum Band »Jean-Paul und die Bilder« schreibt Helmut Pfotenhauer, fest steht, dass kaum ein anderer Autor deutscher Sprache als Literat so bilderselig war wie er. Diese Bilderseligkeit, die vielfältigen Himmelsfahrten und Flüge, all die Aufstiege und Ausblicke waren und sind eine Fundgrube für bildende Künstler, die sich, ungeachtet der Jean-Paulschen Skepsis gegenüber dem Transfer von der Sprache in die Bildwelt, der Texte annahmen. Um sie, ja was eigentlich, zu illustrieren, um ihnen einen eigenen Bildkosmos entgegenzusetzen, um der Literaturwissenschaft Futter für das alte neue Thema Text versus Bild zu liefern, von allem etwas und in der Regel gut gemischt, wie der Band Jean-Paul und die Bilder anschaulich beweist. Anschaulich? Das sagt sich schnell, ist aber nicht ganz präzise, denn es wird unterstellt, dass die Lesenden den abermaligen Transfer des Textes in Bilder leisten. Eine Art Palimpsest. Auf Grundlage von Prosa entstehen Bilder, die in Diskurse transponiert werden und wiederum Bilder erzeugen. Auch die Prosa, zu Beginn der Kette, basiert auf Wahrgenommenem, also unter anderem auch auf Visuellem. Darauf rekurriert Monika Schmitz-Ehmanns. Bilder agieren und regieren im Inneren des denkenden und sprechenden Subjekts. Sie binden dieses an eine Bilderwelt, die durch Sprachbilder aufgerufen wird. Ein Entkommen in die Abstraktion gibt es nicht. Das finde ich durchaus begrüßenswert. Da haben wir sie also wieder, die imaginären Museen Jean Tardieus. Manchmal liefert sogar die Sekundärliteratur die Vorlage, allerdings nicht immer. Bleibt festzuhalten, nichts ist mit dem anderen identisch. Der Ausschnitt, den ein Hirn aufzeichnet, nicht mit dem Bild, das die Welt liefert. Das Sprachbild nicht mit der Illustration. Ulrich Schödelbauer setzt die Spirale in seinen Ausführungen zu der Paarung Jean-Paul Text, Paul Meersmann Bild fort. Was Jean-Pauls Erzähler, was er selbst sieht und was er begreift, was der Betrachter sieht und begreift und, nicht zu vergessen, was der Zeichner sich dabei gedacht haben mag, lässt sich von keiner Instanz zur Deckung bringen. Gemeinsam steht es für einen umfassenden, aber nicht leicht fasslichen, vielleicht unfasslich bleibenden Sachverhalt. Dieses Fass bleibt gewissermaßen auf immer verschlossen, obwohl in ihm ruht, worum es eigentlich geht. Und worum geht es? Bei Jean-Paul, dem Witz und der Überdrehtheit, den Albernheiten und Skurrilitäten zum Trotz, um Spiritualität. Ja, um die christliche Religion als Fundament. Gern wird an solcher Stelle auf Jean-Pauls Rede des toten Christus vom Weltengebäude herab, das kein Gott sei, verwiesen. Die Schlusspassage bietet sich geradezu an. Der Erzähler erwacht aus einem Albtraum. Christus hatte die Existenz Gottes geleugnet, alles wurde eng, düster und bang und ein unermesslich ausgedehnter Glockenhammer sollte die letzte Stunde der Zeit schlagen und das Weltgebäude zersplittern. Punkt, Punkt, Punkt. Jean-Paul setzt 3 Punkte, ehe er den tief erschütterten Erzähler aufwachen und frohlocken lässt. Alles wird gut, nein, alles ist gut. Dieses Hereinholen der Spiritualität in die Kunst gelingt nach Meinung Jean-Pauls der Poesie besser als der bildenden Kunst. Warum? Weil sie, die Poesie, über die größere Gabe verfügt, Leerstellen herzustellen, Freiräume zu schaffen, in denen sich das geistige Auge umschauen kann und darf und muss. Das geistige Auge ist das dritte Auge. Es erkennt blind den rechten Weg Richtung Erlösung, darauf pochen Esoteriker unterschiedlichster Couleur und der kleine Prinz. Ohne Chance auf Erlösung agieren die Figuren in dem Roman »Die französische Kunst des Krieges« von Alexis Genis. 2 Männer begegnen sich, 2 Leben prallen aufeinander. Das Leben des Erzählers eher blass. Das Leben des Mannes, den er kennenlernt, ist ebenso prall wie düster. Victorien Salagnon, ehemaliges Resistance-Mitglied, später Kämpfer in den französischen Kolonialgebieten, in Indochina und Algerien. Und ein begnadeter Tuschezeichner. Seine Memoiren lesen sich dagegen wie ein Schulaufsatz. Also nimmt der Erzähler sich auf Bitte Salagnons dieses Textes an. Im Gegenzug lehrt Salagnon ihn das Tuschezeichnen. Voilà, Text versus Bild, Sprache versus Zeichnung. Hier haben wir eine Variante. Deshalb bin ich bei Victorien Salagnon, damit er mir beibringt, wie man einen Pinsel hält. Und zwar besser, als ich einen Füller halten kann, um endlich etwas zeigen zu können. Die Aussage impliziert, dass Worte offenbar nicht reichen, dieses Etwas zu zeigen. Oder doch? Immerhin schreibt Alexis Genis auf den gut 760 Seiten des mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Romans gegen diese These an. Dieses Etwas ist der Krieg, besser die Kriege, die vergangenen und die heutigen, die in den Kolonien wie in den Banlieues, die Bandenkriege auf den Straßen und die Ehekriege in den Häusern. Es sind die Kriege, die Salagnons Leben beherrscht haben, die die Gesellschaft, bei Genie ist es die französische, aber es gilt nicht nur für sie, auf allen Ebenen infiltriert, unterminiert haben. Wie lässt sich das ausdrücken? Mit Wörtern, die ihrerseits infiziert sind? Das hat in der Zeit begonnen, als Französisch die Sprache des Kolonialreichs, die Sprache des Mittelmeerraums, die Sprache der Wüsten und der Urwälder. In der Zeit, als Französisch von einem Ende der Welt bis ans andere die internationale Sprache des Verhörs war. Wie erzählen in solch einer Sprache? Andererseits, so banal es klingt, gibt es nur die eine. Nun hat dieser zum Erzählen verurteilte Erzähler im Zeichenkurs von Salagnon gelernt, die wichtigsten Striche beim Zeichnen sind jene, die man nicht ausführt. Sie hinterlassen eine Leere und nur die Leere lässt den nötigen Platz. Das hätte Jean-Paul doch gefallen müssen. Oder auch nicht, denn dieser Platz ist eben nicht der Spiritualität geweiht, der Weisheit, sondern dem Gegenteil, der Zerstörung. Dieses Weiß, das übrig bleibt, birgt auch bei Genie das Unerhörte, Ungeheuerliche, Unaussprechliche. Es entspricht auch bei ihm dem Schleier des Timanthes, der das von Trauer gezeichnete Gesicht Agamemnons verhüllt. Der Schmerz des Vaters um den Opfertod der Tochter könnte nicht deutlicher zu sehen sein, weil er nicht zu sehen ist, sondern von den Betrachtern imaginiert wird. Das wiegt schwerer als jedes Abbild. Alf Kunersmann hat es eindringlich beschrieben. Die Imagination ist auch bei Alexis Genie dem Elementaren vorbehalten, der Gewalt. Genies Roman ist durch und durch irdisch. Er ist in den Höllen des Diesseits verhaftet. Kein Trost, nirgendwo. Bei der Darstellung greift er zu gleichen Mitteln wie Jean-Paul. Wenn Alexis Genie seinen Erzähler vom finalen Stadium seiner Ehe berichten lässt, wenn Ehefrust, Überdruss und Alltagsekel in ein letztes freitägliches Essen mit Freunden fließen, wenn er dann zu Tisch bittet, kommt, wir können essen, um ihnen und seiner Gattin in einem Nest aus Kohlblättern Kahldaunen zu servieren, dazu rot leuchtende angebratene Hahnenkämme, glühend heiß und angeschwollen, und als Krönung Hammelköpfe, unversehrt gelassen, auf fein geschnittenen Salatblättern ruhend, mit hervortretenden Augen und heraushängender Zunge, dann muss kein weiteres Wort über den Zustand der Ehe gesagt werden. Die heiße Blutwurst, aus der ein Strahl aus schwarzem Blut spritzt, wird zum Symbol und zugleich zur Metapher. Die Botschaft könnte direkter nicht sein, weil sie indirekt daherkommt und Platz lässt für individuelle Ergänzungen. In diesem Haus finden blutige Kämpfe statt. Na, das kennt man doch. Wie schön, wenn es die anderen trifft. Wie herrlich tief sind die Abgründe. Wie hell erleuchtet sind sie durch die bildhafte Weise des Sprechens. Stehen der Schleier des Timanthes und in Analogie dazu die Metaphern Genies auf den ersten Blick für Diskretion, so entlarvt dieses Beispiel das Gegenteil. Keine präzise Zustandsbeschreibung des Ehekriegs könnte indiskreter sein. Das imaginierte Bild überbietet das Reale. Das dritte Auge ist bei Genie außer Kraft gesetzt. Ein viertes ist an seine Stelle getreten, ebenso wirkmächtig. Wenn sich an dieser Stelle ein Karlauer nicht verbieten würde, würde ich sagen, mit dem vierten sieht man besser. Aber das wäre unseriös.